Willkommen zum philosophischen Frühschoppen, dem zwangsfreien Podcast. Heute über das sehr kontroverse Thema Rundfunkgebühren. Vielerseits gehasst, hanebüchen gerechtfertigt und immer weniger verteidigt. Erwähnt man am Stammtisch nur die drei Buchstaben GEZ, folgen unmittelbar lange Schimpftiraden und das Blut kommt praktisch aus dem Stand in Wallung. Nahezu für jeden einfachen Bürger der Bundesrepublik ist die erzwungene Haushaltsabgabe zur Finanzierung der staatlichen Propaganda ein rotes Tuch. Wirklich etwas aktiv beitragen, um eine Veränderung zu erwirken, bringen aber nur wenige zustande. Einer der wichtigsten Streiter gegen die Rundfunkzwangsabgabe ist Olaf Kretschmann, der auch die Internetseite rundfunk-frei.de betreibt. Dort finden sich unzählig zusammengetragene Zahlen und Fakten, auf die ich in diesem Podcast ebenfalls zurückgegriffen habe. Außer Deutschland ist mir nur der direkte Nachbar Österreich bekannt, der von seinen Bürgern eine staatlich verordnete Abgabe für den Betrieb des öffentlichen Rundfunks durchsetzt. Versucht man sich dem zu entziehen, drohen Pfändungen und in einigen Fällen sogar Haftstrafen. Darauf zu verweisen, dass Geräte zum Empfang der öffentlichen Programme im Haushalt nicht vorhanden sind, werden von den Stellen zum Eintreiben der Rundfunkgebühr geflissentlich ignoriert. Wer meint, gute Argumente zu haben, wird spätestens vor Gericht eines Besseren belehrt. Es stellt sich die berechtigte Frage, welche Welle eine erfolgreich geführte Klage gegen die Rundfunkstaatssteuer in der Bevölkerung lostreten würde. Denn die breite Akzeptanz, bereitwillig der Zahlungsverpflichtung nachzukommen, ist seit sehr langer Zeit geschwunden. Einzig die der deutschen Seele innewohnende Angst, den Unwillen der Staatsmacht auf sich zu ziehen, verhindert und erstickt auch den kleinsten Funken Widerstand. Die Gründe, an denen das liegt, werden wir ein wenig später etwas genauer unter die Lupe nehmen. Spricht man mit einem Ausländer und erklärt ihm, dass wenn er in Deutschland lebt und hier auch ein Einkommen erzielt, er der Haushaltsabgabe zur Rundfunkfinanzierung nicht entkommen wird. Das stößt bei jedem Zugereisten auf ein absolutes Unverständnis. Kaum hat man sich beim Bürgeramt in der Stadt, in der man seinen Lebensmittelpunkt hat, angemeldet, flattern auch schon die Zahlungsaufforderungen zur Rundfunksgebühr ins Haus. Lediglich diejenigen, die der Anmeldepflicht nicht nachkommen, bleiben vorerst verschont. Zumindest bis zu dem Tage, an dem sie behördliche Dokumente benötigen. Die werden nämlich so lange verweigert, bis man glaubhaft nachweisen kann, wo sich der aktuelle Wohnsitz befindet. Hier droht noch eine satte Geldbuße für das Vernachlässigen der Meldepflicht. Also zahlt der brave Bürger artig den von ihm geforderten Obolus. Zusätzlich sind Herrscharen von Lakaien beschäftigt, die Meldelisten mit Wohnungsbelegungen abgleichen und Hausbesuche bei vermuteten Schwarzsehern durchführen. Auch scheinheilige Telefonanrufe gehören zum Repertoire dieser Gestalten. Schnell kann eine unbedachte Äußerung im besten Falle zu einer Zahlungsaufforderung führen. Mahnbescheide sind aber ebenfalls nicht unüblich. Was können die Behörden mit der aktuell gültigen Adresse denn so alles anstellen? Nun, die Antwort ist nicht so kompliziert, wie sie erscheint. Primär kann man den Delinquenten mit unverschämten Anschreiben behelligen. Sollte das nichts nützen, erlaubt es dann dem Gebühreneintreiber einen Vorortbesuch, um mögliche Wertgegenstände zu konfiszieren. Übrigens so ganz am Rande. Wegen der aktuellen Ereignisse sei es kurz erwähnt. Der bekannte Aufenthaltsort gestattet es auch den Behörden im Falle einer generellen Mobilmachung, schnell zu handeln und Personen, die sich dem Dienst an der Waffe verweigern, einen spontanen, unangemeldeten Hausbesuch abzustatten. Bei genauerer Betrachtung kann man also nur zu dem Schluss kommen, das Meldegesetz zu ignorieren bringt den ein oder anderen Vorteil anstatt Nachteile. Für Menschen, die am Existenzminimum leben, gibt es die Möglichkeit, von der Zwangsabgabe befreit zu werden. Die Befreiung gilt in aller Regel für ein Jahr und muss dann durch einen neuen Antrag verlängert werden. Oft missachten die Gebühreneintreiber geltendes Recht und lehnen Anträge ab, obwohl eine Befreiung gerechtfertigt ist. Hier müsste nun der langwierige, anstrengende und auch treue Rechtsweg bestritten werden, um sein Recht durchzusetzen. Wer bereits am Existenzminimum lebt und zur Rundfunkgebühr genötigt wird, kann sich getrost zurücklehnen und die wüsten, verachteten und mit Beschimpfungen garnierten Anschreiben getrost ignorieren. Denn das Leben im Existenzminimum bedeutet auch, dass man in aller Regel nicht pfändbar ist. Wer kann schon einem nackten Mann oder auch Frau in die Tasche greifen? Also kommt der Gerichtsvollzieher und notiert die finanzielle Notlage. Und schon hat das Theater mit der GEZ so lange ein Ende, bis sich die finanziellen Umstände verbessert haben. Also kein jährliches zu Kreuze kriechen und auf die Milde der Geldeintreiber zu hoffen. Oft treffen diese Bedingungen auch für Rentner zu, die getrost diesen entspannten Weg gehen können. Schließlich staut sich beim Ignorieren der unsachlich formulierten Gebührenpamphlete, die mit der Post in unermüdlicher Häufigkeit ins Haus flattern, keine Wut auf. Man lebt entspannter und auch länger. Wenn die Herrschaften es so wünschen, müssen sie es eben auf diese Weise lernen. Persönlich würde ich mir in diesem Sektor viel mehr bürgerlichen Ungehorsam wünschen, um den Entscheidern und Denkern zu verdeutlichen, dass alle Macht vom Volke ausgeht und sie in ihren Positionen nur geduldet werden. Aber auch als verängstigter Bürger kann man seinen Unmut zum Ausdruck bringen, ohne gleich in Schwierigkeiten zu geraten. So hat mich die Klage eines Herrn sehr erfreut, als ihm das Recht eingestanden werden musste, den Fernseh- und Hörfunk-Obolus stets in bar zu entrichten. Alternativ kann man auch immer erst die geforderten Beträge nach zugestellter Mahnung bezahlen. Die dadurch entstehenden Verwaltungsaufwände würden sehr schnell zu einem Dialog der Ministerpräsidenten mit den Landesbürgern führen. Ursprünglich war der Staatsrundfunkvertrag ein Instrument, um den Menschen wichtige Informationen zukommen zu lassen. Dazu gehört auch bis heute ein Bildungsauftrag. Ob nun die exklusiven und dadurch auch sehr teuren Übertragungsrechte internationaler Sportveranstaltungen zu dem Informationsauftrag der Fernseh- und Rundfunkanstalten gehört, bezweifle ich sehr stark. Zudem vermisse ich bei der Berichterstattung die professionelle Distanz und Neutralität. Es ist ja auch kein Wunder, denn der öffentliche Rundfunk ist in die Landesrundfunkhäuser aufgeteilt, die dem jeweiligen Ministerpräsidenten unterstehen. Der nutzt die Möglichkeit, seine parteipolitische Propaganda unter die Menschen zu bringen. Wie es mit der Meinungsvielfalt steht, zeigt auch die Haltung der sogenannten Cancel Culture von ARD und ZDF, die in den 2020er Jahren einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Gemeinsame Kuschelrunden sind sachlichen Diskussionen gewichen und rutscht einmal aus Versehen ein politisch inkorrektes oder nicht richtig gegendertes Wort heraus, wird der mediale Exorzismus praktiziert. Wenn man sich nun überlegt, dass im Jahr 2020 der monatliche Beitrag von 17,50 Euro pro Haushalt ganze 8,11 Milliarden Euro in die Kassen von ARD und ZDF gespült hat und der riesige Betrag noch immer nicht ausreicht, weswegen zum 1. Januar 2021 eine Erhöhung auf 18,36 Euro vorgesehen war, kann der offiziellen Meinung nicht mehr stattgegeben werden. Betrachtet man sich das ausgestrahlte Rundfunkprogramm, kommt schnell die Frage auf, wohin das ganze Geld verschwindet. Möchte man doch meinen, dass hier die Sorgfaltspflicht geboten ist, die zum sorgsamen Umgang mit den verfügbaren Mitteln verpflichtet. Es ist aber auch kein Geheimnis, wohin ein großer Teil des Geldes versickert. Zugesicherte, horrende Pensionsansprüche von ehemaligen Intendanten und anderen hochgestellten Mitarbeitern nehmen einen sehr erheblichen Posten bei den regelmäßigen Ausgaben ein. Hier wären Nullrunden, wie es Rentner, Arbeitslose und Studenten regelmäßig hinzunehmen haben, ebenfalls einmal angesagt. Auch Kürzungen wären angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und der Welt mehr als erforderlich. Aktuell gehört der Intendant des Westdeutschen Rundfunks, kurz WDR, Tom Buho, mit einem Jahresgehalt von über 400.000 Euro zu den Spitzenverdienern beim öffentlichen Rundfunk. Hinzu kommen noch erhebliche Pensionsansprüche, die alle durch die Gebührenzahler zu finanzieren sind. Bei diesen Zahlen verwundert auch nicht die aktuelle Haltung von Herrn Buho im Falle Georg Thiel. Trotz einer allgemeinen Aussage des WDR, keine Gebührenverweigerer zu inhaftieren, wurde Georg Thiel für ganze 6 Monate in Erzwingungshaft gesteckt, trotz persönlicher Kenntnis des WDR-Intendanten über die Inhaftierung eines Rundfunkverweigerers wurde der WDR nicht aktiv und beendete die Erzwingungshaft für Georg Thiel. Würde dieser mit seinem Anliegen durchkommen, kämen vielleicht noch andere auf ähnliche Gedanken und das darf natürlich nicht sein. Schließlich steht ein Jahresgehalt von über 400.000 Euro auf dem Spiel. Die armen Intendanten würden über Nacht am Hungertuch nagen. So erklärt sich auch, wieso seitens des WDR es legitim ist, für einen Betrag von 650 Euro einen Menschen 181 Tage seines Lebens zu stehlen und dafür knappe 25.000 Euro auszugeben. Übrigens ist Georg Thiel mit seinem Schicksal nicht der bzw. die Einzige. Immer nach dem Grundsatz, bestrafe einen Einzelnen möglichst hart und öffentlich, um so die breite Masse einzuschüchtern. Bei solchen Zahlenspielen wird es auch ersichtlich, wieso die Rundfunkgebühren regelmäßig erhöht werden müssen. Belassen wir es an dieser Stelle mit Dreck zu werfen, denn viele der hier aufgeführten Punkte wurden bereits in der Vergangenheit gebetsmühlenartig wiederholt. Denken wir einmal über wirkliche Alternativen zum aktuellen Modell nach. Sicherlich werden sich einige mächtige Personen dagegen sträuben und mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln jegliche Reform verhindern. Wie wir am Beispiel von Tom Buho sehen konnten, hat er durchaus sehr viel zu verlieren, wenn sich das aktuelle Modell des Rundfunkstaatsvertrages zugunsten der Bürger ändern würde. Wenn man darüber nachdenkt, dass der Beitragsservice und der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu einem Konzern mit einem Volumen von ca. 8 Milliarden Euro angewachsen ist, stellt sich die Frage, ob ein Wandel überhaupt noch möglich ist. Ich stehe mit meiner Auffassung nicht allein auf weiter Flur, dass tiefgreifende und notwendige Reformen in diesem gewaltigen und auch trägen Apparat nicht mehr umzusetzen sind. Die durch eine Veränderung aufkommenden Widerstände werden einfach zu stark werden und würden jegliche Bemühung im Sande verlaufen lassen. Wie ich bereits ausgeführt hatte, gibt es für zu viele Beteiligte einfach zu viel zu verlieren. Also scheint nur eine Möglichkeit offen zu stehen, den öffentlichen Rundfunk, so wie er bisher funktioniert hat, vollständig einzustellen und sämtliche Strukturen bedingungslos und vollständig aufzulösen. Ohne den kompletten Schliff der bisherigen Institutionen, die aus dem Staatsfunk das gemacht haben, was er heute darstellt, wird nichts Neues und Unbelastetes entstehen können. Das bedeutet auch, dass die bisherigen Verantwortlichen eine neue Mitwirkung bzw. ein persönliches Einbringen in dem, was danach entstehen wird, konsequent verwehrt bleibt. Der erste Gedanke, der sich mir aufdrängt, betrifft die Technologie des Radio und Fernsehens im Allgemeinen. Meiner Meinung nach ist der klassische eindimensionale Sender ein seit langem veraltetes Auslaufmodell. Auch die bereits abgeschlossene Umstellung von herkömmlichen analogen Signalen hin zum digitalen Empfang ist keine wirkliche Innovation. Allein ein Blick auf die technologischen Entwicklungen seit der Jahrtausendwende zeigt, wie unflexibel und eingerostet das Denken dieser vermeintlichen Visionäre ist. Würden die ganzen Bemühungen und finanziellen Mittel stattdessen in den flächendeckenden Ausbau des Hochgeschwindigkeit-Internets fließen, würde dies viele neue spannende Möglichkeiten für hochwertige und informative Inhalte eröffnen. Der Erfolg des Streamingdienstes Netflix ist ein gutes Beispiel dafür, wohin unsere Reise gehen könnte. Denn das Produzieren von Inhalten, die niemanden interessieren, können nicht durch unter Zwang erhobene Gebühren künstlich am Leben gehalten werden. Interaktivität ist nicht einfach durch das Setzen eines Like oder dem Schreiben eines Kommentares erschöpft. Alleine die Möglichkeit festzustellen, welche Inhalte von den Nutzern bevorzugt werden, sind den bisher genutzten statistischen Modellen viel überlegener. Verfolgen wir diesen Gedanken ein wenig intensiver, denn was könnten wir mit der Information anstellen? Aktuell kauft der öffentlich-rechtliche Rundfunk vornehmlich die ausgestrahlten Beiträge von eigenständigen Produktionsfirmen. Obwohl in den Rundfunkanstalten hinreichende Ressourcen zur Verfügung stehen, eigene Inhalte zu produzieren. In einem neuen System könnte man die durch freie Unternehmen erstellte Produktionen verstärkt einbinden und nach Beliebtheit anteilsmäßig honorieren. Ein detailliertes Tracking über die Ausstrahlung würde dieses Modell sehr gut unterstützen. Woher aber soll das Geld genommen werden, das ich gerade so freizügig verteile? Nun, hier gilt es ebenfalls, alte Beschränkungen zu verwerfen. Ein wichtiger Punkt ist die Ausstrahlung von Werbung zur Finanzierung. Als wichtig empfinde ich bei diesem Punkt, Grundsätze aufzustellen, welche Werbung Zuschauer zugemutet werden kann. So halte ich Inhalte, die Alkohol und Zigaretten oder Drogen im Allgemeinen unter der Berücksichtigung der Sorgfaltspflicht des Staates gegenüber seinen Bürgern für nicht zumutbar. Hier stehen genügend bedenkenlose Konsumgüter und Dienstleistungen zur Auswahl. So kann ein Fokus auf Angebote, die Bildung vermitteln, gelegt werden, auch besonders nachhaltige Produkte, die sich entweder durch eine sehr lange Lebensdauer oder regionale Herstellung auszeichnen, sollten in diesem Kontext bevorzugt werden. Für sehr wichtig halte ich auch die Verpflichtung der Werbetreibenden, für die besonders herausgestellten Merkmale in der Werbung auch haftbar zu sein. Werden die gemachten Versprechen nicht eingehalten und eine Täuschung kann nachgewiesen werden, wird das Unternehmen gegenüber den Verbrauchern regresspflichtig. Durch das sogenannte Tracking besteht auch die Option, Werbung möglichst zu personalisieren. Das ist sowohl für den Konsumenten als auch den Anbieter besonders attraktiv. Als Konsument wird man nicht mit Themen belästigt, die einem definitiv nicht zusagen. Aus Sicht eines Unternehmens ist es auch wünschenswert, möglichst einer interessierten Zielgruppe die eigenen Angebote zu unterbreiten. Das spart für alle Beteiligten erhebliche Ressourcen ein. Google und Co. machen es uns bereits vor, wie ein solches Modell funktionieren kann. Natürlich gilt es bei allem Ehrgeiz, auch die Fragen des Datenschutzes und des Persönlichkeitsrechts zu achten. Natürlich sind auch regionale Beiträge über Veranstaltungen, Ereignisse oder Innovationen ein wichtiger Auftrag, den es wahrzunehmen gilt. Internationale Sportveranstaltungen wie beispielsweise Olympia oder Fußball live zu übertragen, ist wiederum ein sehr streitbarer Punkt. Die hier erforderlichen Beträge sind so enorm, dass man dies schwer rechtfertigen kann, diese der Allgemeinheit aufzubürden. Dabei vertrete ich die Auffassung, dass man Sendungen produzieren kann, welche die Höhepunkte der Sportveranstaltungen enthält. Das sind dann Interviews, Hintergrundinformationen, ein Format, das man durchaus anbieten sollte. Alle diejenigen, die unbedingt das gesamte Ereignis live anschauen möchten, können sich mit einem Zusatzabonnement die Übertragung ins heimische Wohnzimmer holen. Sicher kann man nun sagen, dass die dafür zu zahlenden Beiträge dann ins Unermessliche steigen. Das glaube ich wiederum nicht, Ich halte es für wahrscheinlicher, dass die geforderten Kosten für eine Übertragung sich wieder in vertretbare Gefilde hinbewegen. Schließlich fällt die Subvention dafür durch die Zwangsabgaben weg. Die Veranstalter bleiben auf ihren Übertragungsrechten buchstäblich sitzen. Um dennoch Einnahmen zu erzielen, werden sie die Preise der tatsächlichen Nachfrage anpassen müssen. Das wäre eine tatsächliche Umsetzung freier, selbstregulierender Märkte, wie sie uns immer wieder erklärt werden. Leider hat die Realität mit dem, was man uns versucht, als Marktwirtschaft aufzubinden, nichts gemein. Die Staffelung der Beiträge in unterschiedliche Pakete wäre ebenfalls ein denkbares Konzept. Das Paket Basis mit unverschlüsselten Inhalten zu Weltnachrichten, Politik und Bildung kann durch eine freiwillige Spende, die aber auch steuerlich absetzbar ist, unterstützt werden. Es ist natürlich auch klar, dass Spenden keine direkte Beeinflussung des Programmes nach sich ziehen dürfen. Ein freiwilliger Betrag wird nur dann ein erfolgreiches Modell, wenn auch die ausgestrahlten Programme entsprechend für die Menschen einen Mehrwert bringen. Dass eine grundsätzliche Zahlungsbereitschaft unter den Bürgern herrscht, zeigen die sogenannten alternativen Medien. Die hochwertige Produktion finanzieren sich ausschließlich über Spenden der Zuschauer. Eine wichtige Forderung eines reformierten Rundfunks ist natürlich bedingungslose Transparenz. Das heißt, jede Spende ist namentlich zu veröffentlichen und auch alle anderen Einnahmen müssen lückenlos dokumentiert werden. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für die getätigten Ausgaben. Wie könnte nun eine technische Lösung aussehen? Dazu muss man gar nicht allzu weit in Visionen verfallen. Die Übertragung erfolgt über das Internet. Um auf Inhalte, die über allgemeine Nachrichten und Informationen hinausgehen, zugreifen zu können, muss man sich registrieren. Dieser personalisierte Zugriff erlaubt nur eine einzelne Übertragung. Es können also nicht mehrere Geräte gleichzeitig mit demselben Account parallel auf Inhalte zugreifen. Also entweder Smartphone, Laptop oder der Fernseher. Eine sehr reizvolle Idee finde ich, dass mögliche Projekte vorgestellt werden und es dann möglich ist, diese Projekte gezielt mit einer Spende unterstützt werden. Als Gegenzug verpflichtet sich die Produktion, stetig über den Fortschritt und den Verbrauch der Geldmittel zu berichten. Auch eine Bewertung bzw. Empfehlungsfunktion sollte auf die gesamten Inhalte verfügbar sein. Um hier Missbrauch vorzubeugen, kann jeder angemeldete Nutzer immer nur eine Stimme pro Inhalt abgeben. Dabei wäre es interessant zu unterscheiden, ob der Beitrag gut produziert wurde und die Inhalte wichtige Informationen wiedergeben oder ob man sich vom Inhalt abgestoßen fühlt. Schließlich ist ein Daumen hoch für ein Video oder Podcast, in dem es um Gewalt gegen Kinder und Frauen geht, ein wichtiges Signal, dass die Produktion gute Arbeit geleistet hat. Um die Missverständnisse aufzudecken. Es heißt noch lange nicht, dass man sich diese Gewalt selbst zu eigen macht. Deswegen zögere ich immer, sehr bei solchen strittigen Inhalten einfach nur einen Knopf zu drücken und formuliere lieber ein paar Worte, wie ich selber darüber denke. So kann der Produzent besser verstehen, wie seine Arbeit auf andere wirkt. Der Rückkanal des Zuschauers ist für mich ein wichtiger Schritt hin zu dem, was für mich Medienkonsum ausmacht. Eine Berieselung, auf die ich keinen Einfluss nehmen kann, außer umzuschalten, spricht mich seit vielen Jahren nicht mehr an. Mein Fernseher habe ich bereits Anfang der 2000er Jahre abgeschafft. Stattdessen lese ich gerne ein Buch oder lausche einem Hörbuch. Filme und Serien schaue ich mir auf kostenpflichtigen Streaming-Portalen an, für die ich jeden Monat aufs Neue anonym Guthaben auflade. Eine automatisierte Abbuchung kommt für mich nicht in Frage. Hin und wieder besuche ich auch das Kino, wenn ich den gezeigten Film als spannend empfinde. Reportagen und Interviews auf den freien Plattformen unterstütze ich hin und wieder mit einer kleinen Spende. Ein weiterer sehr wichtiger Grund, wieso ich mittlerweile grundsätzlich keine öffentlich-rechtlichen Produktionen anschaue, bzw. anhöre, ist die schlimme Propaganda, die sich seit der Wirtschaftskrise 2008 abzeichnete. Die Deformierung unserer europäischen Nachbarn Griechenland war unzumutbar. Die kriegstreiberischen Verleumdungen 2014 im Ukraine-Konflikt mit nachgewiesen absichtlichen Fehlinformationen, mit manipulierten Bildern seitens des Staatsfernsehens, lässt mir als überzeugten Pazifisten nur eine einzige Handlungsmöglichkeit offen: Abschalten. Wenn uns die Reform eines für die Bürger nachhaltig wertvollen Informationsmediums gelingt, ist es auch sehr wichtig, dass sich diese Institution nicht wieder ins Negative kehrt. Transparenz ist ein wichtiger Bestandteil, aber nicht der einzige, der hier eine Okkupation durch dunkle Kräfte verhindert. Noch viel wichtiger ist meiner Ansicht nach, sämtliche Energien darauf aufzuwenden, dass sich keine Macht auf eine kleine Gruppe anhäufen lässt. Macht verleitet stets zu Missbrauch. Eine Möglichkeit, Macht zu begrenzen, ist, den Zeitraum drastisch einzuschränken, in dem eine einzelne Person Verantwortung übernehmen darf. Auch gilt es, viele Entscheidungen auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Dabei ist sehr darauf zu achten, dass die Menschen, denen das Vertrauen entgegengebracht wird, den öffentlichen Informationsfluss mitzugestalten, keine fremden Interessen vertreten. Natürlich zählt hierzu auch die Haftbarkeit bei falscher Selbstauskunft oder Korruptionsbeweis. Dezentrale Strukturen und eine vollständige Abkopplung von der Politik sind eine ebenso notwendige Forderung, um die Interessen der Bevölkerung auf Informationsvielfalt zu gewähren. Ich hoffe, dieser Beitrag hat euch gefallen und über ein Abo oder einen Daumen hoch freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.